Ich möchte lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Lass uns gemeinsam aufschlagen, wenn jemand eine Bibel dabei hat. Das ist die Seite 1308 in unserer Gemeindebibel. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Und wir sind stehen geblieben bei Vers 11 und betrachten heute die Verse 11 bis 21. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 11 bis 21. Das ist das Wort des Herrn. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Nun, worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch, vor dem Angesicht Gottes in Christus, reden wir und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung? Denn ich fürchte, wenn ich kommen könnte, ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Bis hierhin. Wenn wir heute in die Geschäfte gehen und einkaufen, und wahrscheinlich waren viele von uns jetzt am Wochenende wieder einkaufen und auch schon eine geraume Zeit ist es so, dann sehen wir, wie alle Geschäfte sich vorbereiten auf den nächsten Dienstag. Es ist Valentinstag und die ganzen Geschäfte werden geschmückt mit den Dingen, die Liebespaare, die Menschen, die in einer Beziehung zu einem lieben Menschen stehen, kaufen können und es dann verschenken können. An diesem Tag versinkt, könnte man meinen, die ganze Welt in Liebe. Es werden Blumen geschenkt, es werden Pralinen und andere Geschenke einander gemacht und die Liebespaare unternehmen vielleicht an diesem Tag etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches, gehen zusammen schön essen oder machen einen kleinen Ausflug und versuchen dann eben dem Partner die Liebe zu zeigen, die sie zu ihm haben. Aber ehe vergeht der Tag und es stellt sich ganz schnell wieder heraus, dass es doch nicht alles so mit Liebe erfüllt ist, wie man am Valentinstag dem Partner zugesprochen hat. Oft wird der Tag bekommt schattenhafte Zeichen durch Streitereien, durch Missverständnisse, durch andere Dinge, die negativ auf die Beziehung wirken. Und man könnte meinen, wo ist dieser Zugeständnis, der an diesem Valentinstag einander zugesagt wurde von den Liebespaaren? Was ist überhaupt Liebe? Was ist Liebe nicht? Ist Liebe ein Gefühl oder einfach eine Empfindung, die wir spüren, die wir fühlen? irgendwo in unserem Bauch? Was ist die wahre Liebe und wie können wir die wahre Liebe von der falschen unterscheiden? Was sind die Kennzeichen einer wahren Liebe und was sind die Kennzeichen einer Fake-Liebe? Und deswegen habe ich, gerade weil das Wort Fake in unserer Zeit sehr oft gebraucht wird, auch in den Titel auch gewählt, der heißt wahre Liebe oder doch nur ein Fake. Apostel Paulus gibt uns in unserem heutigen Text ganz aktuelle und biblische Antworten, was wahre Liebe ist und was eine Fake-Liebe ist. Wir sehen zum einen zum Beispiel in Vers 15, wo Paulus sagt, je mehr ich euch liebe, also Paulus gesteht hier seine Liebe zu der Gemeinde in Korinth und so nennt er sie auch im Vers 19, Geliebte. Wir werden uns heute anhand von Paulus, anhand von dem, was er über sich in Bezug auf die Gemeinde in Korinth schreibt, die wahre Liebe kennenlernen und sie verinnerlichen und schauen, ob diese Liebe, die Paulus zu den Korinthern hatte, auch in unserem Leben, in welcher Beziehung wir auch stehen, ob es eine Ehe ist, ob es eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern sind, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist, wo genauso diese Liebe zur Geltung kommt, ob das so in unserem Leben ist. Und lasst uns zuerst einmal auf den Text achten, auf die Argumentation des Apostel Paulus in dem Text als Ganzes. In den Versen 11 bis 13 wirft Paulus den Korinthern vor, dass sie ihn zwingen, sich zu verteidigen. In Vers 11 lesen wir, ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Zu was haben sie ihn gezwungen? Ja, sich zu verteidigen. Er tut es schon die letzten Kapitel und eigentlich der ganze Brief, kann man auch sagen, es ist ein Verteidigungsbrief von Seiten des Apostel Paulus, wo er seine Apostelschaft, wo er sein Amt als Apostel den Korinthern darlegt und ihnen den Beweis darlegt, dass er wirklich ein Apostel Jesu Christi ist. Und Paulus sagt, ihr habt mich dazu gezwungen. Eigentlich hätte er es gar nicht tun müssen. Sie hätten ihn verteidigen müssen vor den falschen Lehrern, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben und Paulus angeschwärzt haben, ihn schlecht gemacht haben, ihm falsche Motive unterstellt haben. In diesem Moment sollten, so macht Paulus deutlich, sollten die Korinther aufstehen und dem widerstehen, weil es nicht so ist. Paulus sagt es im Vers 11 weiter, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln, und hier benutzt er natürlich diesen Begriff bedeutende Apostel oder Superapostel in Anführungszeichen. Es geht hier um Menschen, die sich als Apostel an die Gemeinde Apostel Gottes verkauften, aber eigentlich keine wahren Apostel Gottes waren. Und Paulus sagt, ich hätte von euch empfohlen werden müssen, diesen Menschen, die sich eingeschlichen haben. Aber jetzt habt ihr mich dazu gezwungen, dass ich mich selbst verteidigen muss. Und wir sehen hier, dass Paulus, ihm ging es nicht um seine eigene Person. Er sagt ja im Vers 11, wenn ich auch nichts bin. Er war davon überzeugt, eigentlich mag er das nicht. Es liegt nicht in der christlichen Natur, zu prahlen, sich zu rühmen, irgendwelche Dinge aufzuzählen, die man geleistet hat. Das liegt nicht in der christlichen Natur, weil alles, was wir sind, alles, was wir haben, nicht aus uns selbst, aus unserer Leistung entsteht, sondern aus Christus, aus dem, was er getan hat. Aber Paulus sagt, ihr habt mich dazu gezwungen, aber eigentlich bin ich nichts. Also er benutzt hier seine Verteidigung und irgendwo auch ein Rühmen, um sich als der Apostel Christi auszugeben, in der richtigen Art und Weise. Als nächstes sagt er, die Zeichen der Apostel sind unter euch gewirkt worden. Und das ist ein deutlicher Vers, weil er spricht hier auch über Wundern und Zeichen und Kraftwirkungen. Und Paulus macht hier auch mit diesem Vers deutlich, dass Wunder, von denen wir heute angeblich hören, in anderen Kreisen, wo Heilungsgottesdienste und alle möglichen Dinge geschehen, dass dieses Wort dem widerspricht und sagt, Das sind Zeichen des Apostels. Das sind Zeichen der Apostel, die Gott anhand seinen Aposteln, anhand seinen Jüngern gewirkt hat. In der Apostelgeschichte lesen wir sehr viele davon, nicht um Glauben zu bewirken in den Menschen. Die Schrift ist ganz klar, wir brauchen keine Wunder, um zu glauben. Wir brauchen das Wort Gottes, um zu glauben. Aber Gott hat damals die Zeichen der Apostel unter den Menschen gewirkt, weil das Wort Gottes nicht vollkommen überliefert war. Und so hat er mit den Zeichen und Wundern eine Bestätigung den Menschen um die Apostel herum gegeben, das sind Menschen, die ich direkt ausgesandt habe. Und sie haben Wunder, Heilung und andere Dinge gewirkt, die heute nicht mehr Gültigkeit haben in dem Sinn, wie sie damals waren. Heute gibt es keine Apostel mehr. Heute brauchen wir keine Zeichen der Apostel, weil wir haben das Wort Gottes, was völlig und vollständig und endgültig uns überliefert wurde. Aber Paulus, er sagt es hier, ja, durch ihn unter anderem in Korinth damals, wo er 1,5 Jahre gewirkt hat, haben sie diese Zeichen der Apostel gesehen. Weiter spricht er aber auch in den Versen 16 und 18. Er kommt hier einem Zitat entgegen im Vers 16. Das ist eigentlich ein Zitat, das Apostel Paulus aufgreift. Das haben die Korinther von ihm gesagt. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Er zitiert hier die Korinther. Das haben sie über ihn gesagt. Was meint Paulus hier? Paulus meint, dass er hat ja von den Korinthern, das haben wir gelesen, keine Geldgabe empfangen wollen. Er hat von ihnen kein Geld angenommen. Nicht, weil es nicht richtig war, das ist richtig, er hat es an anderer Stelle gesagt, dass wer im Evangelium arbeitet, sollte auch vom Evangelium leben. Paulus war natürlich der Überzeugung, dass es richtig ist, Geld zu empfangen für die Arbeit in der Gemeinde. Aber er hat es ganz bewusst nicht getan und die Korinther, und er sagt ja auch im Vers 13, dass die einzige Last, die er scheinbar in Bezug auf die Korinther hat, ich bin euch nicht zur Last gefallen, außer, dass ich habe von euch, lasst uns das ganze Vers lesen, denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin. Paulus sagt, vergeb mir dieses Unrecht. Und er meint es hier natürlich ironisch. Er hat alles dafür getan, um die Gemeinde nicht zu belasten, um kein Geld von ihnen zu empfangen, um selbst zu arbeiten als Zeltmacher. Und sie prangern ihn jetzt dafür an und sagen, okay, du selbst hast die Gabe nicht empfangen, aber du hast es durch deine Mitarbeiter getan. Und das greift er im Vers 16 auf und sagt, doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Das ist ein Zitat, das die Korinther ihm nachsagten. Und das Argument, das hier wie folgt aufgebaut wird, Paulus sagt, okay, öffentlich sagt ihr, habe ich kein Geld von euch empfangen. Aber ich habe es durch die Hintertür gemacht, durch meine Hintermänner, durch Titus, durch andere Mitarbeiter, die auch gekommen sind. Und sie haben das Geld angenommen. Und ich hätte, so meint ihr, von ihnen dann das Geld erhalten. Und so habe ich euch vorgespielt, dass ich keine Not habe, keine finanzielle Not, aber letztendlich bin ich doch an euer Geld gekommen. Und damit, sagen die Korinther, hat er sie in seiner List gefangen. Aber Paulus tritt genauso auch diesem Argument entgegen und sagt im Vers 17, habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Vers 18, ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Paulus verteidigt hier nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitarbeiter und tritt diesem Argument entgegen, dass er sich nicht direkt an ihnen bereichert hat, sondern durch seine Mitarbeiter und sagt, bring diese Anschuldigungen hervor ans Licht, weil manche falschen Anschuldigungen können nur in der Dunkelheit des Klatsches gedeihen. Und Paulus bringt diese falschen Anschuldigungen ans Licht, weil sie bei näherer Betrachtung verwelken und keine Argumente mehr sind. Aber der Kern des Themas, um das es Paulus hier geht in den Versen, finden wir im Vers 14 und 15. Die Sache ist die, warum auch die Korinther Paulus angegriffen haben, weil er kein Geld von ihnen bekommen hat, weil sie waren der Überzeugung, wie heute viele der Überzeugung sind, dass sie in einer Beziehung stehen, die dadurch geprägt ist von Geben und Nehmen. Sie hatten die Auffassung, dass die Lehrer, die Prediger, die zu uns kommen, die bezahlen wir und dadurch bekommen wir etwas von ihnen zurück, nämlich die Lehre oder die Predigt. Die Struktur dieser Beziehung bestand darin, dass sie die Bedürfnisse gestillt bekamen durch die Predigt, durch die Lehrer, und sie selbst wollten etwas dafür zurückgeben, nämlich eine finanzielle Leistung. Und auch genau aus diesem Grund hat Paulus von ihnen kein Geld angenommen, weil die Beziehung, eine christliche Beziehung, eine biblische Beziehung, nicht auf einer Geben- und Nehmen-Beziehung gründet. Und deswegen sagt Paulus in den Versen 14 und 15, wie seine Beziehung tatsächlich zu den Korinthern aussieht. Er sagt hier im Vers 14, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Was will Paulus hier mit diesen Versen sagen? Erstens sagt er, dass seine Beziehung eine Beziehung der Liebe ist, die nicht auf den gegenseitigen Vorteil beruht. Wie sieht diese liebevolle Beziehung aus? In der ersten Hälfte des Verses 15 sagt er, es ist eine Beziehung, in der er, ich will aber sehr gerne Opfer bringen. Also Paulus sagt, ich will natürlich die Dinge, die er hat, seine Fähigkeit zu lehren, seine Fähigkeiten, das Evangelium zu verkündigen, die Dinge, die er hat, seine Gaben, möchte er natürlich ihnen darreichen. Aber er möchte nicht nur seine Gaben ihnen mitteilen, sondern er sagt im Vers 15 weiter, und ich will aber sehr gerne Opfer bringen und geopfert für eure Seelen werden. Also Paulus sagt, meine Beziehung zu euch sieht so aus, dass ich nicht nur Dinge, die mich ausmachen, Dinge, die mir gehören, meine Gaben euch schenke, sondern auch mich selbst. Aber warum tut es Paulus? Wieso verschenkt er sich selbst den Korinthern? Wieso liegt es ihm so am Herzen, nicht nur zu ihnen zu verkündigen, zu ihnen das Wort Gottes zu predigen, Menschen zu Christus zu rufen, sondern auch sich selbst ihnen mitzuteilen, seine Person, ihnen sich zu öffnen, seine Gedanken, sein Herz ihnen zu öffnen, dass es wirklich eine Beziehung wird, die eine wahrhaftige, eine biblische Beziehung ist? Ging es ihm um den Vorteil, den er von ihnen sich erhofft hatte? Nein. Und deswegen hat er von ihnen kein Geld angenommen, weil genau sie dieses Denken hatten. Das sagt er im Vers 14, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn, und hier sagt er es ganz klar, ich suche nicht das Eure. Ich suche nicht eure Gaben. Ich suche nicht eure finanziellen Leistungen. Was sucht er dann? Er sagt, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Das ist, wie Liebe, wie eine biblische Liebe aussieht. Zum einen, wenn du in einer biblischen Beziehung, einer christlichen Beziehung stehst, ob das dein Freund ist, dem du vertraust, ob es dein Ehepartner ist, ob es dein Kind ist, du gibst nicht nur deine Gaben dem Menschen, sondern du gibst dich ihm selbst hin. Und als zweites, gibst du dich ihm selbst hin, nicht weil du etwas von ihm erwartest, sondern weil du ihn suchst. Und genau so sieht biblische Liebe aus. Genau das ist die Definition der Liebe. Vieles, was wir heute als Liebe für jemanden oder für etwas bezeichnen, ist eine getarnte Selbstliebe. Menschen sagen, ich liebe Fisch. Dabei lieben sie es nur, diesen Fisch zu fangen, zu töten und zuzubereiten. Und sie lieben eigentlich nicht den Fisch, sondern sie lieben den Geschmack, der auf ihrer Zunge zergeht und dieses wohlige Gefühl ihres Bauches. Das lieben sie. Sie lieben sich selbst. Was ja nicht falsch sein muss. Wir können durchaus Dinge, die Gott uns gegeben hat, gebrauchen. Aber ich möchte damit nur zeigen, wenn wir sagen, ich liebe Fisch, dann meinen wir, ich liebe mich selbst. Bei der wahren Liebe geht es nicht darum, was ich bekomme, sondern es geht darum, was ich gebe. Es geht nicht darum, auf eine Geben- und Nehmen-Beziehung aus zu sein, sondern ich gebe mich selbst hin. Es ist eine willentliche Entscheidung, es ist weniger ein Gefühl. Natürlich spielen hier die Gefühle mit eine Rolle, aber die wahre Liebe ist eine willentliche Entscheidung, sich dem anderen selbst hinzugeben, aufopfernd, hingebungsvoll, ohne dafür etwas zu verlangen. Ja, in diesem kürzlichen Fall dieser großen Tragödie, die in Syrien und Türkei passiert ist, so war in den Nachrichten zu sehen, dass in diesem großen Leid ein neugeborenes Baby, das mitten in der, ja, beim Erdbeben oder kurz danach geboren war, gerettet wurde. Die Mutter, die es im Bauch getragen hat, und dann kam das Erdbeben und sie hat es geboren. Und sie hat ihr Leben für das Baby gegeben, damit das Baby weiterlebt. Und sie hat es nicht geschafft. Sie hat den Schutz, den sie benötigt hat, um weiterzuleben, verlassen, um den Schutz ihrem Kind zu geben. Und so wird dieses Kind seine Mutter niemals kennenlernen. Aber es ist ein Akt der Liebe. Und ich bin überzeugt, und jeder Elternteil kann es sagen, das ist keine schwierige Entscheidung. Es ist eine leichte Entscheidung. Wenn du dein Leben für den gibst, den du liebst, das ist nicht schwer, weil du ihn liebst. Eine Ehe kann aber auf einer Fake-Liebe gegründet sein. Familien können leicht in eine Beziehung abgleiten, die dadurch geprägt ist, dass es eine Geben- und Nehmen-Beziehung ist. Die beruht auf einem gegenseitigen Vorteil. Man teilt sich die Arbeit ein, man teilt sich die Aufgaben ein, ich mache das und du machst das. Und wie gesagt, es ist nicht falsch, Dinge sich aufzuteilen, aber hier ist immer das Motiv richtig oder wichtig. Die Aufgaben können ein Ausdruck der Liebe sein. Aber genauso können diese Handlungen ein Ausdruck von einer Geben- und Nehmen-Beziehung sein. Der eine bringt das Geld nach Hause und der andere sorgt dafür, dass das Haus liebevoll und gemütlich bleibt. Die Kinder versorgt bleiben und das Essen rechtzeitig auf dem Tisch steht. Es gibt Menschen, die interessieren sich für den Ehepartner, nicht weil der Ehepartner sie interessiert, sondern weil er ihnen das geben kann, was sie meinen zu brauchen. Und sie lieben nicht wirklich einander. Sie lieben es, durch den anderen glücklich gemacht zu werden. Sie lieben es, den anderen für die eigenen Zwecke zu benutzen. Das ist eine Fake-Liebe, das ist eine getarnte Selbstliebe. Diese Art von Liebe brennt schnell aus und am Ende bleibt nur Unzufriedenheit. Bist du darüber frustriert, mehr in deine Geliebten hineinzustecken, als dafür zu bekommen? Lässt du nicht auch die Hände oft hängen und sagen, dass du nicht mehr kannst? Und manchmal bekommst du zu deiner Leistung als Antwort nicht mal Dankbarkeit, sondern im Gegenteil Undankbarkeit, keine Wertschätzung. Hast du nicht das Gefühl, nur zu geben, sich selbst hinzugeben, aber nichts dafür zu bekommen? Und leidest du darunter? Vielleicht hast du das Gefühl, das ganze Leben, dein Leben dreht sich um deine Kinder und um dein Haus und um deinen Ehepartner. Und das schon Monate und Jahre. Und wenn du darüber frustriert bist, dann verrät es etwas über deine Haltung, wie du die Liebe in deiner Familie siehst. Wir denken es nie bewusst, wir würden es auch niemals sagen, aber wir tun oft so, als wären unsere Ehen eine Geben- und eine Nehmen-Beziehung. Und wir sind frustriert, wenn die Kosten höher sind als der Nutzen. Die Grundlage für viele Beziehungen in der Welt ist das gegenseitige Nehmen und Geben. Romantische, sexuelle Beziehungen werden zeitlich zu begrenzten Zusammenschlüssen. Und die bleiben so lange bestehen, bis die beiden Menschen das Gefühl haben, dass beiden es noch etwas bringt, dass der andere da ist. Im Grunde genommen vereinbaren sich zwei Menschen, sich gegenseitig zu benutzen. Das ist nicht die wahre Liebe, es ist eine Fake-Liebe. Und in vielen Häusern herrscht diese weltliche Kultur. Ich gebe dir das, was du willst, und du gibst mir dann das, was ich will. In einer Christusähnlichen Ehe geht es nicht darum, dass du jemanden deinem Körper zur Verfügung stellst und im Gegenzug seinen Körper benutzt, sondern du gibst dich ihm selbst und ganz hin, deinen Körper, dein Herz, dein Besitz, deine Loyalität, deine Gegenwart, deine Zukunft. Und zwar nicht nur so lange, wie es für dich ein Vorteil bleibt, sondern für den Rest deines Lebens. Das ist eine totale Selbsthingabe. Auch in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sehen wir immer wieder, oder stehen wir in der Gefahr, in eine Beziehung abzudriften, die durch ein Geben und Nehmen Beziehung gekennzeichnet ist. Eltern verlangen von ihren Kindern einen äußerlichen Gehorsam, eine äußerliche Anpassung und im Gegenzug dazu lassen die Eltern ihre Kinder in bestimmten Bereichen in Ruhe. Sie dringen nicht weiter vor. Auf diese Weise kann ein gewisses Maß an Frieden hergestellt werden, aber es ist ein Friede, der aus einer für beide Seiten vorteilhaften und eigennützigen Beziehung resultiert, nicht aus Liebe zu der Person. Es kann bei kleinen Kindern passieren, wenn wir uns ausschließlich auf ihr äußeres Verhalten konzentrieren und die Konsequenzen für ihr falsches Verhalten nicht mehr Werkzeuge werden, um ihre Herzen zu weiden, sondern um den Frieden herzustellen. Die Kinder werden gehorchen, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Sie werden alles tun, was du ihnen beibringst, um an anderer Seite das zu bekommen, was sie eigentlich wollen. Und so ist auch diese Beziehung eine Geben- und Nehmen-Beziehung, die nicht auf der wahren Liebe basiert. Eine solche Liebe verlangt von den Eltern, dass sie sich bemühen, ihre Kinder kennenzulernen, dass sie sich für ihre Kinder interessieren, dass ihnen es nicht um äußeren Gehorsam alleine geht und letztendlich um sich selbst, um Ruhe und Frieden zu haben, sondern aus liebevoller Fürsorge und Interesse wollen sie wissen, was in den Herzen und Köpfen ihrer Kinder vor sich geht. Sie wollen sich nicht mit äußeren Frieden zufrieden geben. Sie sind sogar bereit, den äußeren Frieden irgendwo zu zerstören, um eine echte persönliche Beziehung auf der Herzensebene mit den Kindern zu führen. Und genauso sehen wir das auch in der Beziehung zwischen älteren Kindern, zwischen Jugendlichen, die noch zu Hause sind mit den Eltern. Auch hier finden Beziehungen oft nur auf Basis von einer Geben- und Nehmen-Beziehung statt. Der Teenager verhält sich in der richtigen Umgebung, auf die richtige Art und Weise, und dann werden keine Fragen darüber gestellt, was er privat tut. Er nimmt an den Gottesdiensten teil, und es werden keine wirklich bedeutenden Fragen darüber gestellt, was er wirklich denkt, was er glaubt. Was hält er denn davon, dass wir jetzt diese Andacht gemacht haben? Was denkt er darüber nach? Was ist seine Hoffnung, wie er über das oder jenes denkt, was wir ihm beibringen? Eine liebevolle Beziehung, die auf wahrer Liebe basiert, ist davon geprägt, dass Eltern sich für ihre Kinder interessieren. Kinder können ziemlich ausweichend sein, aber wir sollten hartnäckig bleiben. Wir sollten hartnäckig bleiben und ihnen vielleicht sogar auf die Nerven gehen. Kinder, es ist ein liebevoller Ausdruck, wenn eure Eltern euch nerven und euch immer wieder fragen, was da los ist, was ihr tut. Es sollte so sein. Wenn die Eltern aufhören, sich für euch zu interessieren, dann könnt ihr wirklich sagen, dass sie euch nicht mehr lieben. Wir wollen die Hoffnungen unserer Kinder kennenlernen. Wir möchten ihre Träume erfahren. Wir möchten ihre Ängste erfahren, ihre Befürchtungen kennenlernen. Wir wollen ihre Überzeugungen und Zweifel kennen. Und wir wollen ihnen helfen, ihre Kämpfe, die sie genauso zu kämpfen haben, zu ringen. Anstatt einfach nur von ihnen zu verlangen, dass sie die richtigen Antworten geben, dass sie immer dort sind, wo wir sie haben möchten und dass sie genau das immer sagen, was wir hören möchten. Wir müssen auch unseren Kindern, uns als Eltern, sich selbst verschenken, nach der Person suchen. So wie Paulus es sagt, wieder, ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es gilt auch bei Freundschaften. Immer weniger Freundschaften sind durch eine sich selbst verschenkende, die Personen suchende Beziehung gekennzeichnet. Es gibt so wenig Menschen, denen man vertraut, auf die man sich heute verlassen kann. In Deutschland leben heute ungefähr 22,7 Millionen Menschen alleine. Und wahrscheinlich noch viel mehr, die zwar in einer Umgebung von Menschen leben, aber keiner interessiert sich für sie. Und so sind sie genauso alleine. Heute findet man sehr selten wahre Freunde. Und wenn du einen hast, so kannst du dich glücklich schätzen. Halte das in Ehren, denn nicht viele Menschen haben wahre Freunde heute. Und wenn du geschätzt wirst von anderen, wenn Menschen deine Freunde werden möchten, wenn sie sich für dich interessieren scheinbar, dann vielleicht nicht, weil du der bist oder die bist als Person, sondern weil du ein Netzwerk hast und zu bestimmten Zeiten deine Gabe, das, was du hast, das, was du kannst, eine Hilfe für diese Menschen sein kann. Und vielleicht suchen sie dich deswegen. Als Menschen in dieser Kultur, die wir als Christen leben, ist es vielleicht eines der größten Zeichen dafür, dass das Evangelium in unseren Herzen wirkt und unser Leben prägt, dass wir diese Art von Freundschaften und Beziehungen pflegen, die unter die Oberfläche gehen. Beziehungen, die mit Engagement verbunden sind. Freundschaften, in denen es nicht darum geht, was wir von anderen bekommen können, sondern wo es um andere geht. Und wo es darum geht, nicht das, was wir ihnen geben können, sondern indem wir uns selbst ihnen hingeben können. Und diese wahre Liebe sollte auch in unserer Gemeinde zum Tragen kommen. Vor allem in unseren Beziehungen zwischen den Menschen, denen wir dienen, mit den Gaben, die wir haben. Es gibt Menschen in der Gemeinde, denen es nur um ihre eigenen Bedürfnisse geht. Sie behandeln die Gemeinde wie ein Produkt, das sie nur so lange konsumieren, solange sie einen Vorteil davon haben. Da ist keine Aufopferung, keine Hingabe, keine Treue, keine Verbindlichkeit. Und seien wir mal ehrlich, es ist nicht leicht, in der Gemeinde alle Menschen zu lieben. Paulus konnte selbst ein Lied davon singen. Schaut einfach die Korinther Gemeinde an. Er sagt ja in Vers 20 und 21, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Und dann im Vers 21, im letzten Satz, sagt er, Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung. Das sind Dinge, vor denen Paulus sich fürchtet, dass wenn er in die Gemeinde kommt, die Beziehungen so zerstört sind, dass diese schlechten Früchte in dieser Gemeinde wachsen. Und so ist es vielleicht in vielen Gemeinden. Es ist zweifelsohne schwer, die Menschen in der Gemeinde zu lieben. Aber was ist die richtige Motivation, Menschen zu lieben? Das sagt uns Paulus in Vers 20. Im Vers 19, Entschuldigung. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Und hier, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Die ihr Lehrer, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten, Sie suchten, eine Beziehung aufzubauen, die auf gegenseitigen Vorteilen beruht. Paulus suchte nicht etwas von den Korinthern, sondern er suchte sie. Und Paulus hat sich dieses Modell der Liebe nicht ausgedacht, sondern die Liebe, mit der er hier die Gemeinde liebt, wurzelt im Evangelium selbst. Das Evangelium ist das Fundament einer solchen Liebe. Es ist die Liebe Jesu, die Paulus hier an den Tag legt und den Korinthern zeigt. Dieser Text, er ist durchflutet mit dem Evangelium Gottes. Paulus zeigt mit seinem Handeln auf Christus, der genauso wie Paulus mit den Korinthern umgegangen ist, auch mit uns umgegangen ist. Christus ist für uns gestorben, lesen wir, als wir noch Gott gehasst haben. Wir waren seine Feinde. Wir wollten von ihm nichts wissen. Christus liebte uns mit all unseren Fehlern, mit all unseren Sünden und Macken. Und er opferte sich am Kreuz, selbst hingebend. Er gab nicht irgendwelche Gaben von sich. Er hat nicht irgendein Geschöpf ausgewählt, um den Tod zu schmecken für die Sünden von Menschen, sondern er gab sich selbst. Und er sucht nicht unsere Gaben. Er ist allgenügsam, sondern er sucht uns. Weißt du dich von Gott geliebt? Glaubst du, dass Gott dich geliebt hat, nicht weil du es verdienst, sondern weil er dich geliebt hat? Paulus sagt im Galater 2,20, Christus hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Weißt du, dass Gott dich liebt, trotz all deiner Sünde, trotz all deiner Schuld, deiner Vergehung, deiner Kämpfe, und er wird dich niemals aufgeben, wenn du sein Kind bist. Er wird dich bis zum Ende durchtragen, bis er dich letztendlich von der Gegenwart der Sünde erlösen wird. Auch wenn du immer wieder versagst, auch wenn du meinst, unwürdig zu sein in seiner Liebe, du kämpfst schon vielleicht so lange mit einer Sünde, weißt du denn nicht, dass das kein Argument ist, dass Christus dich nicht liebt? Seine Liebe hängt nicht an dem, was du getan hast oder an dem, was du nicht getan hast. Seine Liebe hängt nicht an dem, wer du bist oder wer du nicht bist, sondern seine Liebe hängt an Christus, an seinem stellvertretenden Tod, den er für dich erlitten hat. Und an dem stellvertretenden Leben, den er als Gerechter, als vollkommen Gerechter für dich gelebt hat, damit dir diese Gerechtigkeit angerechnet wird. Deine Schuld kann nicht groß genug sein. Christus ist immer größer. Er ist viel größer als deine Sünde und deine Schuld. Wir sind im Besitz, ihr Lieben, dieser unbezahlbaren Perle des Evangeliums. Christus hat uns diese Schönheit der Heiligkeit geschenkt. Und so mögen auch wir unsere Motivation in dem Evangelium suchen, warum wir einander lieben sollen. Eine gute Beziehung fließt aus dem richtigen Verständnis des Evangeliums heraus. Das macht Paulus hier deutlich in dem Text. Und mögen auch wir Menschen lieben, die Gott uns ins Leben an die Seite gestellt hat. Und mögen wir nicht ihre Gaben suchen, sondern mögen wir sie suchen. Motiviert durch das, was Christus an uns getan hat. Und wir haben uns auch heute versammelt, um das Gedächtnismahl des Herrn zu halten. Und wir werden es noch einmal beten, aber ich werde schon einige Worte dazu sagen. Wir haben das große Privileg, das Gedächtnismahl halten zu dürfen, dass Christus uns, seiner Gemeinde, als ein Gebot, als ein heiliges Sakrament aufgetragen hat, wodurch wir an diesen sichtbaren Zeichen, dem Brot und dem Kelch, sehen und uns daran erinnern, was Christus getan hat. Und Christus hat es uns gegeben, genau für solche, die verzweifelt sind, die vielleicht in diesem Leben zu wenig Liebe erfahren haben, die vielleicht selbst wenig Liebe mit einer Sünde kämpfen. Wir sollen uns durch dieses heilige Gedächtnismahl daran erinnern, dass Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und wenn deine Hoffnung, deine einzige Hoffnung allein in Christus ruht, wenn deine Gerechtigkeit nicht in dir selbst ist, sondern allein in Christus liegt, und wenn du Christus zu deinem einzigen als deinen einzigen Erlöser glaubst, wenn du durch den Glauben mit ihm verbunden bist, allein aus Gnaden, allein durch Christus, allein durch das, was er getan hat, und wenn du das, diese Wahrheit für dich glaubst, und wenn du das auch bezeugt hast durch eine Mitgliedschaft in einer bibeltreuen Gemeinde und getauft bist, dann bist du herzlich willkommen, auch an diesem Gedächtnismahl teilzunehmen und dich ermutigen zu lassen, dass Christus dich liebt, wenn du sein Kind bist und dass du genauso lieben darfst zu seiner Ehre. Wir möchten jetzt noch beten und dann kommen wir zum Gedächtnismahl.